Rita Klee beschäftigt sich mit Kommunikation und Strategie. Sie ist Inhaberin der Agentur für zukunftsorientiertes Handeln und mit wertschöpfender Sprache versucht sie Menschen und Unternehmen einen Mehrwert zu vermitteln. Dabei geht es für Rita um 4 konkrete Punkte: Kontext, Positionierung, Perspektive und Erzählung. Was dahinter steckt, erfahrt ihr am besten selbst. Ihr hört Geschichten querbeet von und mit Martin Asmuth. Hallo Rita, schön, dass wir heute miteinander quatschen.
Hallo Martin, freue mich, dass du mich eingeladen hast.
Was steckt denn hinter einer Agentur für zukunftsorientiertes Handeln? Das interessiert sicherlich ganz viele unserer Zuhörer.
Die Idee war die, dass ich, der Titel ist ein bisschen nach ich habe schon angefangen gehabt mit der Arbeit und dann kam eine erste Veröffentlichung von mir und da wurde ich verabschiedet mit Rita Klee betreibt in Offenburg eine Agentur. Und dann dachte ich, naja, aber für was? Und dann dachte ich, ja klar, für zukunftsorientiertes Handeln. Und was da dahinter steckt, ist, dass der Mensch mit Sprache seine Gedankengänge aufbaut und dann kann er handeln. Und die Sprache, die ich eben entwickelt habe oder das Trainingsprogramm, was ich entwickelt habe, ist eine zukunftsorientierte Sprache.
Was muss man sich unter einer zukunftsorientierten Sprache denn vorstellen? Also du schreibst ja beispielsweise auch auf deiner Webseite Sprache neu denken. Was steckt da an Gedanken dahinter?
Ich habe vor 30 Jahren habe ich Kinder bekommen und habe mich dann auch mit Erziehung auseinandergesetzt und mit den verschiedenen Formen von Pädagogik. Und da sind so ein bisschen die Wurzeln. Und wenn man das begleitet, wie sich das alles entwickelt hat in den letzten 30 Jahren, da sind wir jetzt eben an dem Punkt, wo wir zur Kenntnis nehmen müssen, dass die Realität, so wie sie ist, nicht objektiv ist. So wie wir die Realität erleben, sind Konstruktionen unserer Sprache und wir unterhalten aber ein Sprachbild, was auf Objektivität baut. Ja, wir sind fest verankert in einer wahren, objektiven Sprachwelt. Und Sprache begleitet ja den Menschen zumindest, soweit er wahrscheinlich zurückschauen kann. Nach über mehrere Millionen Jahre.
Also mich erst 41.
Ja. Also, und auch da, ne, wir gehen durch unser Heranwachsen und immer wenn wir einen neuen Lebensabschnitt beginnen, haben wir auch eine neue Sprache. Wir entwickeln also eine neue Sprache und mit der neuen Sprache beginnt eben dann eben auch dieser neue Lebensabschnitt. Ganz simpel ist eben zuerst ist der Freund, mit dem geht man und dann wird es vielleicht der Ehepartner.
Klar, ja.
Oder der Lebenspartner oder welches Wort wir auch immer dann für den neuen Status verwenden. Und, oder umgekehrt, ne? Erst war es mein Ehemann und dann mein Ex.
Ja.
Ja. Und in dem Moment, wo ich dieses neue Wort für den Status verwenden kann, in dem Moment hat sich das auch im Kopf gedreht. Und so können wir eben Sprache verwenden und können die Zukunft mit Sprache formulieren. Also wir haben Denkgewohnheiten aufgebaut, die uns über die Zukunft aufbauen lassen. Und den Vorteil können wir nutzen für uns.
Ich stelle mir das so ein bisschen Denkgewohnheiten auch in diese Richtung vor, dass man vielleicht auch so in seinem Setting über die Jahre, über seinen Beruf, über seine familiäre oder soziale Situation auch in einem bestimmten Muster drin ist und vielleicht auch so ein bisschen eingefahren sein kann. Heißt dann Sprache neu denken, aus sich einen neuen Zukunftszustand vorzustellen und den zu formulieren oder zum Beispiel, in welche Richtung geht es?
Ja, das wäre ganz korrekt von dir formuliert. Also du bist da, wo du bist. Also da, wo du bist, bist du genau richtig, weil wir können eben nur das sprechen, was jetzt gerade da ist. Und diese Art, wie wir jetzt sprechen, das repräsentiert eigentlich auch unsere Gegenwart. So. Und jetzt können wir tatsächlich mit Sprache aber die Zukunft beschreiben. Und wir können tatsächlich überlegen, wie würden wir unsere Zukunft gestalten oder formulieren möchten. Man kann tatsächlich unabhängig von der Vergangenheit anfangen, Zukunft gestalten und zu formulieren. Man kann sich's eben, und das ist ein Stichwort, man kann es sich eben vorstellen. Wir können uns tatsächlich was anderes vorstellen, wie das, was im Moment jetzt real ist. Also wir könnten tatsächlich anfangen, uns vorzustellen, wie sieht eine Zukunft aus, in der unser Fußabdruck so ist, dass wir eben nicht die Welt ruinieren. Wir könnten anfangen, uns das vorzustellen.
Also ich nehme so für mich selber wahr, wenn man dann irgendwann so ist man verheiratet gewesen, man hat eine Familie gegründet und dann ändern sich ja auch Perspektiven und Blickwinkel. Und da habe ich so für mich festgestellt, ja, so den Fußabdruck, den man hinterlassen will, ist auf einmal ein ganz anderer oder ein größer, insofern, dass man sich im Vorfeld nicht wirklich damit auseinandergesetzt hat, welchen hinterlasse ich überhaupt. Und mit dem, was du jetzt auch so sagst und formulierst, da hau ich dann direkt auch einen raus. Wie willst du dir die Zukunft vorstellen? Was heißt dann auch Zukunft für dich?
Also jetzt mal gerade auf dieser Ebene, wo wir sind, nicht auf meiner geschäftlichen Ebene. Also Zukunft für mich heißt, also ich habe ja mit 50 habe ich eigentlich den Gedanken entdeckt, ja, was will ich jetzt noch in meinem Leben? Meine Kinder waren dann groß, ne? Also zumindest mal über 18. Aber noch nicht fertig. Ja? Die Kinder werden ja heutzutage älter, wie sie nicht mehr unterstützt werden müssen. Aber dann habe ich mir überlegt, wie will ich jetzt anfangen? Wie will ich denn die Zeit, nachdem die Kinder aus dem Haus sind oder irgendwann soll es sie wirklich das Haus verlassen, wie würde ich diesen Abschnitt eigentlich gerne gestalten? Und da war halt bei mir die Situation so, mein Häuschen ist bezahlt, ich lebe allein oder ich hatte da eine Pendelbeziehung, also das heißt vorwiegend allein und wie richte ich mich ein? Also das war dann tatsächlich, wie restrukturiere ich mein Vermögen? Ne? Also nicht nur das finanziell, sondern das, was ich kann. Und da kam das erste Mal die Idee bei mir, vorher konnte ich das tatsächlich nicht denken, was würde mir denn Spaß machen zu arbeiten? Und dann habe ich mich hingesetzt und habe geguckt, was hat mir dann immer schon Spaß gemacht in meinem Leben. Und ich bin Betriebswirtin und dann habe ich mir ein Geschäftsmodell gestrickt und habe das Beste aus meiner Vergangenheit zusammengenommen und habe gesagt, so, die Kinder kündige ich an, zukunftsorientiert. In 2 Jahren ziehe ich hier aus. Und dann werde ich das Haus vermieten und von den Mieteinnahmen eine kleine Wohnung unterhalten und ich beginne meine Selbstständigkeit.
Jetzt ist der Schritt ja gelungen und ich versuche das jetzt mal so ein bisschen auch in den unternehmerischen Kontext zu setzen und auch an deine Kunde zu denken. Also natürlich, da steht jetzt keine Internas verraten, aber was für ein Typ Kunde kommt zu dir und mit welchen Problemstellungen schlägt man da bei dir auf? So einerseits als Mensch, als Angestellter, aber vielleicht auch als Firma, weil da habe ich ja immer dann auch ein Thema, an dem ich arbeiten muss, das ich lösen will.
Ja, also die ein Anspruch an mich war, dass das war ein kleiner Mittelständler mit 40 Teilzeitkräften und Teamstruktur von 7 Teamleitern. Und da wurde die Kommunikation einfach immer unproduktiver. Ne? Das ging so hin und her und war eben einfach nicht so flüssig, wie man sich das vorstellen hätte können. Und die waren dann, also bei die Teamleitergruppe war dann bei mir im Training. Und dann war das Versprechen, ich gebe immer ein Versprechen, wohin die Arbeit geht. Ja, das so, dass eben, dass das Ziel bekannt ist. Also das heißt, die Kommunikation, es soll für die Teamleiter einfach sein, die einfacher sein, die Arbeit, das Zwischenmenschliche, das Personal eben zu führen, dass das einfach einfacher wird. Und dann haben wir eben, das waren 6 Wochen Training. Das ist alles spielerisch, das ist dieses Just Play auf meiner Website. Das heißt, wir beginnen dann erstmal zu formulieren, wie würden wir denn gerne als Team sein, so dass wir abends noch heimkommen und Spaß haben und nicht nur tot umfallen, so dass die Arbeit wirklich Spaß gemacht hat. Also, dass wir heimkommen können, sagen, haben einen guten Tag gehabt. Und dann, wie müsste ich dafür sprechen, dass das auftaucht? So, das sind also 2 zukunftsorientierte Parameter, die erstmal nichts mit der Vergangenheit zu tun hat. Und jetzt läuft natürlich, die Gegenwart läuft jetzt wie immer. Sie ist anstrengend, sie ist provokativ, sie ist erschöpfend. Und dann räumen wir mal Sprechakt um, also das ist dann, dann räumen wir mal die Sprachsituation auf und erneuern die.
Ich stelle mir das, entschuldige, wenn ich jetzt da auch direkt reingrätsche, mitunter auch so im Training dann ein bisschen tricky vor, weil leider ist so meine Wahrnehmung auch als langjährige Führungskraft in der Kommunikation, dass wenn es dann mal Problemthemen gibt oder wenn man was ausdiskutiere, muss, dass viele auch gar nicht in der Lage sind, in der Gegenwart zu formulieren und in die Zukunft zu blicken, weil man sich dann halt immer damit beschäftigt, was war vor 2 Jahren, was war vor 5 Jahren, was hat dieser Kollege zu mir gesagt und der hat mich auf dem Mitarbeiterfest irgendwie beleidigt oder in einem Meeting des Doofes über mich gesagt. Wie gelingt es dir da, irgendwie die Leute abzuholen? Also ich stelle mir das gar nicht so einfach vor, die Strukturen dann auch tatsächlich auch aufzubrechen, weil wir sind ja als Menschen mitunter manchmal auch in unserem Verhalten verhaftet.
Ja, wir sind fast immer verhaftet in unserem und wir sind völlig unbewusst dazu. Ich habe mir da, also ich habe tatsächlich ein Werkzeug entwickelt und die Grundlage in der Kommunikationswissenschaften ist, der Mensch baut sich ein Werkzeug und dann baut das Werkzeug den Menschen. So, das heißt, wir können im 21. Jahrhundert den Menschen tatsächlich anders verstehen. Also ich baue da tatsächlich auf der Psychologe auf. Es ist immer Kommunikation, aber es wirkt natürlich auf mein Verständnis, wie ich mich selber sehe. Und ich bin im Team mit meinen, mit dem Team, mit dem ich natürlich, das ich trainiere. Und zuallererst gilt es, den Nutzen zu entwickeln. Was habe ich für einen Nutzen, dass ich überhaupt mich aus meiner Verhaftung, ich habe übrigens ein super gutes Wort, ne? Wir sind verhaftet, nicht nur wie der Kleber auf der Stirn oder so, also wie das Post-it, ne? Sondern wir sind regelrecht verhaftet, wie von der Polizei gefangen genommen. Wir sind von unserem alten Denkmodell verhaftet und wir können keine andere Logik entwickeln, als unser Selbstwertgefühl zu befriedigen, indem wir Recht haben. Und Recht habe ist tatsächlich der kleinste Nenner, den wir erreichen können. Wenn wir anfangen, eine Kooperationslogik aufzubauen, die dann eben für alle Nutzer bringt, das macht, dann fängt es an, interessant zu werden. Und wenn jetzt natürlich solche richtige Verkrustungen da sind im Team, das kann man natürlich nicht vor alle lösen, dann muss man das halt.
Da geht es in ein Einzelcoaching.
Ja, genau. Aber der Wert, den das Training zur Verfügung stellt, ist in der Regel so hoch, den tut man sich auch vorher erst erfinden. Also ich erfinde mit meinen Teilnehmern den Wert des Trainings. Und dieser Wert, der muss so hoch und so gut sein, dass es für jeden attraktiv ist, dass er sich seine Verhaftungen anschaut und schaut, ob das überhaupt noch eine tragfähige Sichtweise ist. Oder ob das Ding ja schon längst Vergangenheit ist. Es ist überhaupt nicht wirklich was passiert, außer eine Geschichte, die wir aufgeblähterweise kommunizieren. Und wenn wir anfangen, dieses Standpunkt über Sprache, also dieses, wir leiden nie, fast nie an den Fakten. Der Mensch ist exklusiv gut im Umgang mit wirklichen Fakten, aber die Geschichten, die wir darüber unterhalten. Oh Gott, das zweite Mal geschieden oder oh Gott, schon wieder einen Fehler gemacht oder die Geschichten sind das Tragische.
Was die sind das viel gravierender vermeintlich, ne?
Genau, so ist es ja. Und wenn das gehört werden kann, dann kann man Geschichten aufgeben.
Ich habe vorher bei dir mal ein Wort rausgehört, das hat mich spontan auch beschäftigt, das war Wert. Und wenn wir über Sprache reden, dann reden wir ja auch über, so habe ich es jetzt so ein bisschen auch rausgehört bei dir, über wertschöpfende Sprache. Versuch mal aus deinem Blickwinkel heraus, das so vielleicht noch so ein bisschen einzugrenzen, vielleicht auch so ein bisschen auszudefinieren.
Also in der Sprache hängt eben, der Kontext ist immer entscheidend und dann kommt gleich danach die Positionierung. Und die Positionierung bei mir ist, dass Sprache dem Menschen hilft. Wenn Sprache dem Menschen nicht hilft, dann spar dir die Spucke. Jedes Wort ist dann zu viel.
Und dass man dann, wenn dir Sprache hilft, dann automatisch, ich sage jetzt positiv, was heraus wertschöpfen kann.
Genau, dann kann ich anfangen, wenn ich den Standpunkt einnehme, dann kann ich überlegen, wie müsste ich dann, also ich kann ja die Bedingungen nicht verändern, also das heißt, wenn es regnet, dann regnet es. Hm. Und wenn es im Team Krach ist, dann ist im Team Krach, ne? Das sage ich jetzt mal. Also wir haben nicht direkt auf die Umstände Einfluss, aber wie wir uns auf die Umstände beziehen, darauf haben wir schon Einfluss. Ja. So, und jetzt ist wirklich die Frage, wie gehe ich mit dem um, mit dem ich nicht sein kann?
Ja, das kann ein Status sein, den ich ja vielleicht irgendwie in meiner Zielformulierung über Sprache verändern kann. Also indem ich jetzt zum Beispiel ein Zielbild formuliere, mir Hilfe in Anspruch nehme. Mhm. Aber das kann ja vielleicht auch eine Situation sein, zum Beispiel, ich formuliere es jetzt ein bisschen flapsig, mein Chef ist ein Volldepp und der ist noch 25 Jahre da, an dem komme ich nicht vorbei und der wird sich auch nicht ändern. Aber dann hätte ich ja so im übertragenen Sinne ja auch die Möglichkeit zu sagen, so, dann ist halt Feierabend, dann verändere ich mich. Das kann ja auch ein Zielbild sein.
Ja, und es muss nicht verändern sein. Das könnte man ja auch Wachstum nennen. Das heißt, wohin kann ich mich entwickeln, dass ich mit dem Umstand, Chef, umgehen kann, so dass es funktioniert, so dass es mir dient und meistens hat der Chef dann auch noch was davon. Mhm. Und wenn das nicht möglich ist, dann sollte man vielleicht tatsächlich in Erwägung ziehen, den Arbeitsplatz zu wechseln, weil wo keine Bereitschaft zur Kooperation ist, wird keiner Freude haben.
Wie erlebst du, also wenn du jetzt angefragt wirst als Trainerin, auch irgendwo Führungskräfte zu coachen oder Seminare zu geben, ist man da in einem Zustand, wo man sagt, da hat man in aller Regel auch noch gut positiv zu arbeiten oder findet man da häufig eine Situation vor, wo das Kind, um jetzt eine Redewendung zu verwenden, in den Brunnen gefallen ist?
Also ich hab bis jetzt wirklich Glück gehabt, dass ich eigentlich immer Leute hatten, die, also wo es so furchtbar nicht war. Aber ich habe auch eine Zeit lang Langzeitarbeitslose trainiert. Und da ist ganz ein schlechter, da ist viel Verbitterung in der Sprache. Da ist viel Resignation im alltäglichen Erleben drin.
Also das heißt, man ist dann schon fast aufgrund der Strukturen, die man halt hat, indem man vielleicht auch, ich will das Wort nochmal verwenden, verhaftet ist, ist einfach schwierig, über Sprache dann positiv zu formulieren.
Ja, da muss man dann ein Stück zurückgehen. Also ein Begriff in meiner Sprachwelt ist die Mündigkeit, mündig zu sein. Wir haben alle ein bisschen vergessen, was es heißt, erwachsen zu sein. Das ist nämlich ein ganz toller Status. Und komischerweise gehen wir da drüber weg und jammern sogar noch, oh Gott, jetzt bin ich erwachsen, jetzt bin ich für alles verantwortlich. So, ja, in diese Richtung. Sondern dieses verantwortlich, also dieses erwachsen zu sein, mündig, eine Stimme haben und die Wahl. Das sind tatsächlich zwar Begriffe, die so zusammengehören. Und zwar, wenn wir diesen Status Mündigkeit erreichen, das ist ein Status der Hirnentwicklung. Das heißt, da ist das Gehirn ausgereift. Wir sind in der Lage, eine stabile Realität zu erzeugen. Das heißt, so wie wir die Welt sehen, das Gehirn hat leistet. Dass wir diese Realität so sehen, wie sie ist. Und mit dem derzeit, ne, mit diesem ausgereiften Gehirn, also sprich um die 20, nur so vielleicht auch 18 oder 16, das ist sicher ein Prozess, manche sagen bis 25, aber in dieser Zeit.
Beim einen früher, beim anderen später.
Ja, das ist ja auch, das fängt halt irgendwann an und hat auch sicher was mit zu tun. Aber wir, also wie ein Kind sich entwickelt, das ist schon ein Programm, was im Menschen abläuft. Und das ist der letzte Schritt, das ist der Schritt in der Hirnentwicklung, der halt nochmal ein bedeutender Unterschied macht in den Prozessen. Und das ist der Zeitpunkt, wenn das ausgereift ist, wo wir können unterscheiden zwischen Reiz und Reaktion. Hm. Das heißt, wir müssen dann nicht mehr so handeln, wie wir es gewohnt sind. Wir können dann gegen unsere Gewohnheit des Wahrnehmens anstehen. Und das machen wir mit Sprache. Das heißt, wer wir in der Gegenwart sind, gestalten wir mit Sprache. Und was in der Zukunft sein wird, gestalten wir in Sprache. Und wenn wir diesen Einflussbereich uns bewusst machen, wenn der Groschen fällt, dann macht es plötzlich keinen Sinn mehr, eine resignierte oder auch zynische oder verbitterte Sprache zu unterhalten. Das ist der Moment, wo ich selber Verantwortung für meine Entwicklung übernehme, wo ich selbst anfange zu bestimmen, was mir möglich wird. Und das gelingt schon bei ganz vielen. Also da gibt es sicher der ein oder andere, wo einfach sagt, was für ein Schwachsinn. Ja. Aber es gelingt bei ganz, ganz vielen Menschen, die sind bereit, für ihr Glück oder auch für eine Verbesserung ihrer Lebensverhältnisse dann Verantwortung zu übernehmen. Also sie antworten anders. Sie beginnen, sich Sprache zu überlegen, wie sie anders sprechen können wie bisher. Und das öffnet dann die Wahrnehmung und verändert den ganzen Phase der Entwicklung.
Kann man, ich sage jetzt da ein Zeitfenster definieren, wo man, wenn Sprache verändert, ich sage jetzt auch äußere Umstände sich mit verändern, also das ist ja vermutlich individuell krass unterschiedlich. Also nicht immer, wenn ich dann anfange, irgendwie mir ein Zielbild zu formulieren und versuche, ich sage jetzt mit meiner Sprache positiv irgendwie zu diesem Zielbild zu kommen, dann kann es ja trotzdem sein, dass ich, du hast vorher gesagt, du hast mit Langzeitarbeitslosen gearbeitet, dass ich immer noch arbeitslos bin.
Ja, das war das, was ich insofern ist das falsch. Es kann nicht sein, dass du immer noch arbeitslos bist. Das mag schon sein. Aber du fängst, und vielleicht geht es auch nicht von heute auf morgen, nimm dir mal ein halbes Jahr Zeit oder je nachdem, wie lange man in irgendwelche Verhältnisse sitzt, dann nimm dir mal 2 Jahre Zeit für so einen Prozess. So, und dann entwickelt die Person, die mit dem umgeht, völlig neuer Blickwinkel auf die Welt und was möglich ist und findet sicher Lösungen für sich. Also sie, vielleicht wird es eine andere Form von Arbeit sein, andere Verhältnisse sein. Also es gibt keine Garantie, also in Sprache gibt es keine, das ist ein komplexes System und wir können das nicht vollständig beherrschen. Aber wir können spielen damit und indem wir spielen, indem wir schauen, können wir eben unsere Sichtweise gestalten, verändern und wir können auch neue Fähigkeiten und Begabungen aufbauen, also neue Talente entfalten.
Wenn es darum geht, neue Talente zu entfalten, ich sage jetzt auch gerade durch und mit Sprache, gibt es da aus deiner Sicht irgendwie so ein Patentrezept, wie man vorgehen kann? Gibt es da so bestimmte Milestones, Meilensteine, wo man sich dran orientieren kann? Und falls ja, wie sehen die aus?
Also es gibt ja diese 10.000-Stunden-Regel. Ich weiß nicht, hast du davon schon mal gehört?
Nee.
Also das heißt, wenn man sich 10.000 Stunden intensiv mit einem Thema befasst, also braucht vielleicht schon noch richtige Rahmenstrukturen, dann kann man sich über ein Talent in Expertenniveau aufbauen. So, das sind etwa 5 Jahre, wo man so 6 Stunden am Tag sich um dieses Thema kümmert. Was braucht's? Das ist typisch wie bei jedem Erfolg. Das heißt, immer wieder aufstehen und nicht liege bleibe auf dem Weg. Immer wieder lernen und nicht glaube, dass durch das Wiederholen von immer wieder dasselbe tun, wird nichts Neues entstehen. Das heißt, es gilt, neue Wege zu finden. Es gilt, sich selber weiterzuentwickeln, Ideen zu entwickeln, Gelegenheiten zu schaffen. Es gilt, total verbissen dieses Thema
anzunehmen.
Dieses Thema besitzen, wo ich da drin zu sein.
Ja, ja.
Also ich habe da auch einen Spruch, den ich da verwende an dieser Stelle, und das ist wie ein Hund, engagiere dich wie ein Hund in seinen Knochen.
Da kommen wir ja irgendwie auch zu Redewendungen. Mhm. Und da haben Redewendungen ja auch was ganz Besonderes, Sprache zu transportieren, Kommunikation auch zu ermöglichen oder manchmal auch vielleicht was falsch zu verstehen. Gibt es da so ein paar Schmankerl, wo du sagst, Mensch, da habe ich besondere Redewendungen, die ich mit Sprache verbinden kann?
Vielleicht ist Lachen das größte aller menschlichen Talente.
Fällt mir leicht.
Das sollte man aber wirklich pflegen, das ist super gut, ja, also jede Panne, mit der wir umzugehen haben, je mehr wir lachen, umso besser. Das ist das Resilienztraining fürs Gehirn, zu lachen.
Also ich hatte kürzlich auch mit einem Kollege im beruflichen Kontext zu tun und irgendwie war es uns beide, also bei der ganzen Corona-Problematik, die uns derzeit ja beschäftigt und auch mit den weitreichenden Einschränkungen, die zwischenzeitlich ja wieder in Kraft getreten sind, mit allem, was man verwaltungsseitig da umzusetzen hat und tun muss, fast zum Heulen zumute, aber wir haben dann irgendwie kurz mal herzlich miteinander gelacht und dann waren manche Probleme dann wieder ein bisschen leichter. Also,
ja, ja. Und ein anderer Satz, wo zu diesem Lachen gehört, ist fake it till you make it, ist ja so ein geflügeltes Wort.
Ja.
Aber Lachen können wir tatsächlich faken, also wenn uns nicht danach ist, können wir trotzdem lachen.
Ja.
Bist du gut?
Ja, trotzdem, also finde ich, Lachen gibt es ja aus unterschiedlicher Perspektive, jetzt werden wir ja schon fast philosophisch und irgendwie, so habe ich manchmal auch Gefühl, ein Gespür dafür, wenn dich jetzt jemand anlächelt oder vielleicht auch mal anlacht, ist sowas ernst gemeint oder ist das jetzt vielleicht auch gefaked? Und gerade da, wo man dann vielleicht auch ein ungutes Bauchgefühl hat, das hat sich dann so, vielleicht ist das Lebenserfahrung, keine Ahnung, dann schon oftmals bewahrheitet, dass man dann eher auf die Stanz geht.
Okay.
Aber
ein immer bereits hören. Ja. Das ist schon eine Fixierung. Gell?
Ja, gut.
Ja. Das ist eine Gewohnheit. Also das heißt, du hast dir angewöhnt, so eine Analyse zu fahren. Du könntest ja auch sagen, Lachen ist immer freundlich gemeint. Und ich lächle zurück.
Finde ich ein guter Ansatz, ja. Also ich versuche grundsätzlich, so wenn man sich selber reflektiert, dann auch irgendwie schon beim morgendlichen Aufstehen, also wenn man verbittert in den Tag geht, dann wird es kein guter Tag.
Ja.
Und wenn man irgendwie mit einem Lacher in den Tag geht, dann scheint mir, ich sage jetzt trotz vieler Widrigkeiten, manches dann auch etwas einfacher und der Tag dann auch ein bisschen besser.
Vielleicht auch noch ein netter Spruch. Der erwachsene Mensch braucht nicht viel, aber er braucht Humor.
Und WLAN.
Mir auch, ja.
Nee, manchmal ist es auch ganz gut, wenn man das dann nicht hat.
Ja. Ja, aber Humor ist schon wichtig, ja. Trägt uns über manches hinweg und ja.
Jetzt kamen wir, Rita, auch zu Corona. Und das betrifft dich ja, ich sage jetzt als als Mensch ja gleichermaßen, wie mich auch, aber auch als selbstständige Trainerin und Beraterin. Wie hast du jetzt die Pandemiezeit, seit es im März losging, auch für dich erlebt? Was hat die Situation mit dir gemacht?
Gemacht, würde ich jetzt mal sagen. Ich bin ziemlich, ziemlich gut trainiert. Das heißt, ich wende mein Training bei mir selbst an. Das heißt, ich baue eine Sprache auf, die mich stabilisiert in diesen Widrigkeiten des Lebens. Und gleichwohl ist mir im Grunde mein Geschäftsmodell weggebrochen. Das heißt, ich baue ja, indem ich ich stelle meine Arbeit vor, ich erzähle, was wir für Möglichkeiten hat, wenn man Sprache neu denkt, wie man damit Zukunft aufbauen kann. Und das ist meistens eigentlich ein persönliches Gespräch. Und das war auch meine Vorstellung, wie ich mein Geschäftsmodell entwickle, übers persönliche Gespräch. Dann biete ich Kurse an und die Menschen aus den Kursen empfehlen es wieder weiter. Und innerhalb meines Bekanntenkreises entwickle ich den Business-Zugang. Und das hat sich auch alles so entwickelt. So, und jetzt auf einmal ist es weggebrochen. Deutlich weniger Kontakte. Deutlich weniger Reibungspunkte, wo man mit Menschen spricht. Und ich habe jetzt halt begonnen, mich in dem Social-Media-Bereich, bei LinkedIn eben auch zu repräsentieren, versuche dort eine Kommunikationswelt aufzubauen und ein Gespräch anzutriggern, wo man sich unterhält, was Sprache den Menschen möglich macht. Also das ist die Sprechakt-Theorie von John Austin, was wir tun, wenn wir sprechen und was wir tun, indem wir sprechen und dass wir stets unser Mindset formen, wenn wir miteinander sprechen. Das heißt, wir gestalten im Sprechen bei jeder Gelegenheit eben auch gleichzeitig die Zukunft. Wir geben uns die Gegenwart, das Erleben der Gegenwart und wir geben uns das Erleben der Zukunft. Und dieser Gedanke, den will ich schon, das ist so meine Motivation von meinem Geschäft, den Gedanke möchte ich hier verankern, dass Menschen das bekannt ist, dass das ein Werkzeug ist, mit was sie sich selbst in Balance zum Leben halten können. Und das wende ich natürlich in der Corona-Zeit für mich an. Und gleichwohl bin ich froh, dass ich kriege die Solo-Hilfe vom Staat. Und da bin ich auch froh drum, dass es so ist, ja. Das heißt, ich kann zurechtkommen. Ich habe nicht unbedingt zwingend die Zukunftsangst, habe aber auch einen sehr guten Hintergrund.
Ja.
Also das heißt, ich bin eher privilegiert in diesem Punkt. Also das heißt, wer mit konkreten Ängsten umzugehen hat, das ist
eine Herausforderung. Nochmal eine andere Nummer, vermutlich.
Ja.
Ich will da auch nochmal versuchen, aufzugreifen. Also wenn du jetzt auch formulierst, das Geschäftsmodell ist weggebrochen, jetzt hat ja die Digitalisierung und die unterschiedlichsten Plattformen, Microsoft Teams, WebEx, Zoom und manche andere mehr, ja auch für eine andere Form des Austausches gesorgt und hat auch, ich sage jetzt ganz viele Besprechungen, Meetings etc. verändert, die man so vor einem Jahr, will ich mal sagen, in der Form noch gar nicht gekannt hat. Und was ich so manchmal vermisse, also wir sehen uns ja jetzt gerade, wie wir miteinander sprechen, das finde ich unheimlich wertvoll. Und andererseits, wir sehen uns halt nicht ganz. Und bei Sprache hatte ich so immer auch das Bedürfnis, wenn man mit jemandem ein Thema erörtert, diskutiert, oder jetzt gerade vielleicht auch Themen lösen muss, die anspruchsvoll sind, dass man im Erleben Mimik und Gestik bei der Sprache auch nicht unterschätzen darf. Und jetzt gerade halt nur zu schreiben oder nur ein Gesicht zu sehen oder gar niemand zu sehen, war für mich so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen blöd, ich finde das richtige Wort gerade nicht, aber es hat mir es schwieriger gemacht, also gewisse Situationen auch einfach zu analysieren oder zu einschätzen zu können. Verstehst du, wie ich meine?
Ja, ich denke schon, ja. Darf ich dir ein eine Redewendung dazu liefern?
Unbedingt.
Dem Mensch gefällt, woran er gewöhnt ist.
Ja.
Ja, wir sind halt daran gewöhnt und wir schätzen den Gegenüber ganz mit Körpersprache ein, aber da wird ja trotzdem viel transportiert. Also jetzt, ja. wir sprechen uns jetzt zum zweiten Mal und wir sind schon in, es ist natürlich viel hängt da damit zusammen, welche Beziehung wir in der Lage sind zu entwickeln in unserer Sprache.
Ja.
Und das ist auch dieses Vertrauen, also Sprache ist ein ganz wertvolles Instrument für den Mensch, nicht nur um sich zu informieren, sondern eben auch um sich weiterzuentwickeln. Und ich finde, ich habe jetzt auch schon einige Kurse, ich mache auch Coaching und auch Workshops über Zoom. Und es hat bis jetzt immer funktioniert. Allerdings muss ich es auch völlig anders denken. Das ist wirklich, ich muss das ganze Thema ganz anders aufsetzen. Also es ist nicht eins zu eins übertragbar, wie ich es machen würde, wenn es eine direkte Interaktion ist, sondern es braucht eine ganz andere Struktur.
Mhm.
Ja. Aber es funktioniert, ich finde es sehr spannend, es funktioniert. Es ist sicherlich, ich finde auf Business-Ebene durchaus ein hilfreiches Mittel, aber auf alle private Ebene, also wo dann Beziehung einfach weitergeht, wie nur ein Geschäftszweck zu erfüllen, ist es natürlich unzureichend für einen Menschen, ist völlig klar.
Keine Frage, also wenn man irgendwie sein sechstes Zoom-Meeting dann am Tag hat, dann denkt,
ja, und das bricht auch auf Dauer. Also diese ganze Homeoffice-Geschichte, das muss schon von einer menschlichen Interaktion letztlich auch getragen sein. Und das ist eine super Ergänzung, aber auf Dauer, es braucht super Strukturen, also das auch. Es braucht definitiv Strukturen, es braucht, dass die Menschen vielleicht trotzdem miteinander chatten können. Es braucht, dass man vielleicht einen Büro-Talk dann halt auch online macht, ja, aber das braucht, dass man aufmerksam dazu ist, wie sich die Dinge entwickelt. Es gibt garantiert Lösungen, ganz 100% gibt es Lösungen und man kann es ganz 100% gut machen, aber es wird kein Selbstläufer sein. Es braucht das Interesse aller Beteiligten, eben eine Kommunikation zu entwickeln, die in der man gedeihen kann. Das ist wieder dieses, in der man gedeihen kann, und zwar sowohl das Business und der Einzelne und der Arbeitsauftrag. Ja.
Also lass uns mal ganz kurz noch einen Schwenk machen vom Business hin zu Familien, weil es ist mir ja auch aufgefallen, dass es bei dir auch Familienangebote gibt. Mhm. Wie kann man sich das vorstellen? Also über was sprecht ihr dann?
Also es beginnt immer mit dem ersten Gespräch, wo will man eigentlich hin? Also eine Zielvorstellung zu entwickeln von dem, was man für richtig, für gut findet. Das ist das Allererste. Und je nachdem muss es auch einzeln sein. Also manchmal passt es ja nicht mit dem Teenager zusammen. Aber spannend ist, wenn ich dann Mütter habe und die dann gerade mit dem Teenager nicht zurechtkommen und dann die Sprache zu entwickeln, die das eben an dieser Stelle braucht, dass es loslassen funktioniert. Ja, also es ist eine Betrachtungsweise. Was ich sehr spannend finde, ist die Vorstellung von einer Zweierbeziehung, was dann ja nachher auch eine Familie werden kann oder auch in einer Familie entstehen kann. Dieses Bewusstsein, dass man in einer Familie eine bestimmte Sprachkultur hat. Und in dieser Sprachkultur gedeiht die Familie.
Hm.
Wenn man anfängt, das Bewusstsein zu entwickeln, gerade wenn vielleicht alte Muster da sind, wo man einfach nicht rauskommt in der Familie, da steckt man einfach drin und das, solange man zurückdenken kann, war das gleiche Muster in der Familie. Dann kann man sich wirklich zusammen überlegen, wo wollen wir hin und wie wollen wir es umsetzen und was brauchen wir da dafür für eine Struktur und wie viel Spaß müssen wir zur Familie bringen, dass es funktioniert.
Kann man da irgendwie pauschalieren, dass da vielleicht die Frauen offener sind als die Männer oder Gibt's da durchaus Unterschiedlichkeiten, dass jetzt im einen Fall eher die Mütter ein Problem haben als die Väter? Wer hat da, um jetzt nochmal eine Redewendung zu verwenden, die Hose an?
Jetzt sage ich mal ganz flapsig die Gelbhäute. Ja, ist ganz witzig. Die Frauen kommen zu mir in den Sprache Neudenken-Kurs. Das ist ein Gruppenkurs, der ist sozusagen preislich auf dem Volkshochschulniveau. Und die Männer kommen ins Einzelcoaching. Aber Hauptsache es hilft, ja.
Ja, das muss ja am Ende der Ansatz sein. Ja.
Genau, und uns reicht einer, der anfängt und die Verantwortung für gute Kommunikation übernimmt. Und wenn das dann Schübe macht in der Familie, dann springt es auf der Nächste über. Und so wäre dann alle davon erfasst, wenn die Richtung stimmt, hat man Spaß damit. Und dann ist es einfach besser wie vorher.
Rita, ich will zum Schluss nochmal um 180 Grad, das macht mega viel Spaß, mit dir zu quatschen, dennoch das Thema wechseln, weil du ja auch bereit bist, Verantwortung zu übernehmen und dich entschieden hast für die Freien Demokraten für die kommende Landtagswahl zu kandidieren. Was hat dich dazu bewogen zu sagen, das mache ich, da stehe ich zur Verfügung?
Darf ich eine kleine Geschichte dazu erzählen?
Hau raus.
Ich bin schon länger Zeit dran, bei uns bei der Freien Demokraten hier Ortsverband Uferburg sensibel zu machen für Sprache und Politik und das so wie die Sprache in der Politik sich im Moment entwickelt. Also das habe ich schon vor 2 Jahren gesagt. Da müssen wir dafür sensibel werden, vorsichtig werden und da gibt es aufmerksam zu werden. Wir müssen da bewusst werde dafür. Das war so mein Thema. Und jetzt dieses Jahr war eben die Landtagswahl. Und dann hat man mich eigentlich erst gefragt, ob ich Zweitkandidatin werden will und die Erstkandidatin begleite. Und dann dachte ich mir, naja, das ist keine schlechte Positionierung für mich, um überhaupt die Sprachgewohnheiten in der Politik ein bisschen verfolgen zu können. Und dann ist die Erstkandidatin erkrankt. Und jetzt bin ich Erstkandidatin. Und jetzt bin ich mein Wort, ja, ganz klar. Ich meine, ich habe mich da dazu committed. Ich habe gesagt, ich mache das und jetzt mache ich das aber auch. Und ich habe jetzt eine ganz schöne Vorbereitung für den Wahlkampf. Ich gehe schon durch eine um die andere Welle. Das heißt, ich wachse mit meiner, also meine Tochter sagt immer, die Leber wächst mit ihrer Aufgabe. Dann sage ich immer, das Gehirn wächst mit seinen Aufgaben.
Ja, das eine war Hirschhausen, das andere ist Klee.
Ja, genau, das Gehirn wächst mit seinen Aufgaben. Und genau so ist das jetzt also. Also bei mir, ich wachse an meinen Aufgaben und freue mich an dem Team, was mich dadurch pusht. Aber es wird ein super Wahlkampf. Ich finde, man darf sich freuen in der Region auf den Wahlkampf. Ja, ich muss auch üben, was ich sagen will.
Da bin ich dann schon sehr gespannt und sicherlich ist auch sehr eine sehr intensive Zeit und vor allen Dingen dann auch spannend, in welcher Sprache der Wahlkampf geführt wird.
Ja, man passe auf, dass es nicht so wüst um uns rum wird.
Also so wie ich dich kennenlernen durfte, muss ich da, glaube ich, der Wähler oder die Wählerin auch keine Sorge machen, von deiner Seite aus zumindest. Wir haben beide so ein bisschen auch die Zeit im Blick, weil wir uns sicherlich noch über ganz viele Themen auch austauschen konnten. Können, jetzt habe ich irgendwie Wortsalat in meinem Kopf. Trotzdem muss man irgendwann auch mal zu einem Ende und zu einem Punkt kommen. Es war mir eine große Freude, mit dir zu reden und zu sprechen. Und wer Lust hat, mal ein bisschen näher reinzuschauen, der kann das bei ritaklee.de gerne tun. Liebe Rita, alles Gute.
Vielen Dank, es war mir ein Vergnügen. Tschüss.